Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Willkommen zur Folge 590 des CC2TV Audiocast. Ich begrüße alle Zuhörerinnen, die ja in Deckung gegangen sind in den letzten Monaten, und alle Zuhörer, und würde mich freuen, wenn Sie diese letzte vor der Sommerpause aufgenommene Sendung sich auch noch anhören würden. Ja, nicht, dass es was Besonderes wäre. Jede ist ja irgendwo besonders. Aber es ist ja nun so eine Vorbereitung zu dem, was kommt. Denn ich werde ja eine große Reise unternehmen, eine sehr große Reise. Und mal sehen, was ich an Informationen und Erfahrungen und Ähnlichem mitbringen kann. Einen festen Termin habe ich in Tromsø, einen weiteren in Ski. Und mal sehen, das sind noch zwei in der Schwebe. Da muss ich sehen, wie und wo das klappt. Aber bevor es soweit ist, ich werde am Ende natürlich noch ein bisschen sagen, wie das in der Sommerpause weitergeht und abläuft, möchte ich anfangen mit den ersten Themen. Diesmal wird es kürzer und knackiger. Zuerst die Neugier befriedigen. Es haben doch eine ganze Menge Leute angefragt, wie das aussieht mit meiner Telefongeschichte, wie es ausgegangen ist. Ja, es ist ausgegangen. Die Telekom hat Wort gehalten, die war eine Viertelstunde vor dem vereinbarten Termin da. Da aber alles vorbereitet war, hat der Mensch nur sein Messgerät in die TAE gesteckt, hat den Kopf genickt und ist dann wieder gegangen. Ich musste noch nicht einmal etwas unterschreiben. Die Erklärung dafür habe ich dann eine Woche später schriftlich bekommen. Da stand nämlich dieser Vorgang drin, dass er eben da war und so weiter. Und dass der Kunde die Unterschrift verweigert hätte. Ich weiß nicht, ob er es vergessen hat und hinterher nicht sagen wollte, ich war zu blöd und habe dem nicht um Unterschrift gebeten oder sonst was. Aber egal, er war nett und freundlich und kompetent. Lassen die Schusselei durchgehen. Ja, und 1&1, ja, da habe ich natürlich dann einen Anruf bekommen. Man wollte mir also einen neuen Vertrag verkaufen. So, als sei nie etwas passiert, aber wenn es denn ginge, würde ich einen Preis ins Leben rufen, die blödeste Hotline Deutschlands, und ich wüsste, wer diesen Preis als erstes verliehen bekäme. Ja, und dann habe ich, nachdem nun die neue Leitung funktioniert hat, meinen Anlagenanschluss gekündigt. Da das ein Uraltanschluss ist, gab es keine Kündigungsfrist. Das ging also quasi von einem Tag zum anderen. Habe das Rufnummernbündel, das Hundertebündel portiert zu Peoplephone. Das ging auch vollkommen problemlos. Vielen Dank übrigens nochmal in den Tessin für die Hinweise und Tipps, dass ich überhaupt auf die Peoplephone-Leute, die freundlichen, muss ich sagen, Peoplephone-Leute gekommen bin. Ich hatte da nochmal angerufen und habe gesagt, hier, hör mal, ich habe da vor einem Monat mit jemandem von euch gesprochen. Ich weiß den Namen im Moment nicht, aber der hat aus Münster angerufen, obwohl die ja eigentlich irgendwie Süddeutschland. Ja, war kein Problem. Ich konnte mit dem anderen, mir noch nicht bekannten Menschen das alles klären. War okay. So, und dann habe ich die Sache bei Peoplephone im Internet eingerichtet. Und dann kam ein Anruf von dem Menschen, wo ich gesagt habe, mit dem habe ich da gesprochen aus Münster. Also die sind schon bemüht und kann nur sagen, also positiver Eindruck. Ich weiß nicht, was man noch positiver machen kann. Ja, eingerichtet, alles läuft. Ich kann mir meine Rufnummern aus dem Bündel eine neue Zipline aufmachen und die auf meine Fritzbox schieben. Und der ganze Quatsch kostet noch nicht mal was. Also, ich habe auch gefragt, warum macht denn ihr das kostenlos? Aber es ist eben so, es gehört zum Geschäftsmodell, die verkaufen natürlich auch andere Sachen, aber solche Dienste sind kostenlos. Ja, das war also eigentlich diese Geschichte. Nur, da jetzt die Telekom-Leitung weg ist, habe ich auf meiner alten 1&1-Geschichte auch keinen Internetzugang mehr. Ich habe da auch Probleme, was vollkommen widersinnig ist, mit meinen Voice-over-IP-Rufnummern, die ich da habe. Die muss ich bei 1&1 umleiten auf eine andere Rufnummer, weil sie direkt erstmal gar nicht mehr ankommen. Ich kann doch von überall her normal die darauf zugreifen. Aber okay, ist eben 1 und, ich weiß gar nicht mehr, wie heißen die wirklich? Naja, der negative Eindruck überwiegt eben bei mir. Und ja, dann habe ich nochmal angerufen, habe gesagt, hier, meine Kinder, die Leitung bei der Telekom, die ist gekündigt. Eure Dienste und Zugänge, das geht alles nicht mehr. Wie machen wir das jetzt? Wir mussten den Vertrag ja jetzt irgendwie auflösen. Da wurde ich hinverbunden. Ah, nee, zuerst mal wurde gesagt, ja, da muss ich Sie weiterverbinden. Ich sage, wieso? Ich habe da richtig gewählt. Aber Sie sind hier in der Kundenwiedergewinnungs-Hotline gelandet. Das heißt also, meine Kundennummer, die ich eingeben muss, wenn ich da anrufe, die ist so geroutet, dass ich erstmal auf die Kunden bin. Naja, egal. Ich habe gesagt, ich will nie und nimmer mehr bei euch. So, also und weiter. Und dann bin ich zum Techniker gekommen, der war sehr freundlich und sehr bemüht, hat aber von null Ahnung. Ich habe ein paar Mal gesagt, dass die Telekom-Leitung weg ist. Aber er hat mich in den Keller geschickt, ich sollte die Fritzbox angucken, ich sollte sagen, welche LED an ist. Und nach seiner Meinung ist die Fritzbox wirklich alles in Ordnung, alles okay. Das Problem ist, ich müsste jetzt den Firmware-Reset, also komplett neu starten, die Fritzbox und die Zugangsdaten neu eingeben und alles. Ich habe gesagt, nee, also Kinder, so bitte schön nicht. Ich habe ganz klar gesagt, woran es liegt. Ja, aber der Fehler kommt nicht von der Telekom. Ich kann hier sehen, dass die Leitung in Ordnung ist. Ja, das war ja so ein Test auf, werde ich wieder verarscht oder nicht. Denn an der Leitung, die gekündigt war von der Telekom, worüber 1&1 mir Internetzugang sowas ermöglicht, die ja angeblich nach Prüfung in Ordnung ist, da hing gar keine Fritzbox mehr dran. Die hing an der Telekom-Leitung. Aber er konnte sehen, die Leitung ist in Ordnung, die ist geschaltet und so weiter. Es kann nur an der Einstellung der Fritzbox liegen, also Kaltstart, alles wieder gut. Ich habe dann die Reißleine gezogen. Habe dann nochmal angerufen, das war wieder verkehrt, habe dann nochmal angerufen. Da hat dann sich jemand wieder freundlich gemeldet, hat gesagt, ja, da muss ich mal nachfragen. Also kam wieder diese bekannte Mördermusik, kannte er auch schon. Und er hat gesagt, bei dieser Situation, so wie das jetzt ist, da muss ich Sie durchstellen. Ich verbinde Sie mal mit der zuständigen Abteilung. Hat zwar nicht gesagt, welche das ist. Hat sich eine Dame gemeldet, war sehr freundlich. Und da habe ich gesagt, so, ich bin zu Ihnen weiter verbunden worden. Jetzt erzählen Sie mir mal was, weil ich hasse das, 10-mal wieder von vorn anzufangen. Die haben ja ihre Sachen im Rechner. Man hört sie ja schreiben, während man redet. Da sagt sie, ja, Sie wollen also einen Komplettanschluss von 1&1. Da fiel mir erstmal nichts mehr ein. Ich habe gesagt, nein, nie mehr 1&1. Mein Anschluss von der Telekom, mein ISDN-Anschluss ist gekündigt, der ist nicht mehr da. Ihr könnt mir die Leistung nicht mehr zur Verfügung stellen. Ich möchte jetzt den Vertrag vorzeitig beenden und nicht erst regulär im November oder so. Ja, das ginge nicht. Ich sage, wie? Ja, das muss ich schriftlich machen. Ich sage, also Verträge nehmt ihr telefonisch auf und an und macht alles Mögliche, aber Kündigung muss schriftlich sein. Naja, gut. Ich habe gedacht, was soll's, es sind die letzten Zuckungen dieser Firma in meiner Umgebung, in meiner näheren. Dann habe ich mir die E-Mail-Adresse geben lassen für die Kündigung und gut. Habe gleich mal nachgesehen, das SEPA-Mandat, was da drin ist, das wollte ich dann auch gleichzeitig kündigen, damit die nicht mehr auf dumme Gedanken kommen. Das kann man nicht kündigen. Ich kann es ändern, ich kann eine andere Bankverbindung eintragen, von irgendwo irgendetwas. Und es steht dabei, dass das gilt, bis es widerrufen wird. Aber ein Widerruf im Internet ist nicht möglich. Also man macht ja wirklich dem Kunden es derart schwer und unbequem, von 1&1 loszukommen. Es hat irgendwie so ein Geschmäckle. Es ist also nicht mehr in dem Bereich, wo ich sagen muss, es ist seriös, es ist eine anständige Firma. Das kann ich aus voller Überzeugung nicht mehr, schon lange nicht mehr sagen. Ich glaube, das war's. Nie mehr Thema 1&1. 1&1 kommt in die gleiche Schublade jetzt bei mir wie Netgear und ich glaube, es war noch jemand. Ja, dann denke ich, sollten wir vielleicht auch nochmal darüber sprechen, was jetzt Wunderbares in Hamburg passiert ist. Die ersten Sperrungen für Dieselfahrzeuge hat man vorgenommen und ich finde, das ist großartig, dass man jetzt etwas für die Umwelt tut. Und ja, aber ist es denn wirklich so effizient? Man sperrte eine 580 Meter und eine 1,6 Kilometer lange Strecke und richtet Umleitungen ein. Das heißt, Anwohner dürfen natürlich noch dahin fahren, ist ja ganz klar. Aber der Verkehr, der nicht dort wohnt oder nicht direkt dahin liefert, der muss eine Umleitung fahren. Die Umleitung ist ungefähr dreimal so lang wie die gesperrte Strecke. Wenn also jetzt die Strecke dreimal so lang ist und wie man so hört, ist sie auch verkehrstechnisch noch ein bisschen problematischer. Man muss also öfter anhalten und abbiegen und sonst was. Das heißt, der Schadstoffausstoß, der in diesen gesperrten Strecken jetzt natürlich zurückgeht, da wo die Messstationen stehen, der wird aber insgesamt gesehen deutlich höher werden. Vor allen Dingen auf den Umleitungsstrecken, vor allen Dingen mehr als das Dreifache von dem, was er bisher auf den gesperrten Strecken war. Und da ist mir eine wahnsinnige Idee gekommen, die ich wirklich gut finde. Und diesen hirnlosen Politikaktivismus in Hamburg, den Leuten, die dafür verantwortlich sind, würde ich sagen, hört euch das an. Pass auf, ihr wollt, dass da an diesen Strecken, wo die Messstationen stehen, die Werte heruntergehen. Und ihr schickt jetzt Fahrzeuge auf eine größere Strecke, kostet mehr Zeit, macht mehr Krach, andere werden dafür belastet und so weiter. Wenn ihr doch wollt, dass an den Messstationen da diese Schadstoffemissionen geringer wird, ja, dann nehmt doch bitte schön die Messstation und stellt sie auf die Umleitungsstrecke, da wo es bisher schön war, sauber war, ruhig war. So, und dann habt ihr weniger Schadstoffausstoß als mit diesen schwachsinnigen und hirnrissigen Aktivitäten, die jetzt dort passiert sind. Nämlich die Autos größere Strecken fahren lassen, einfach ein paar Parallelstraßen daneben, mehr Schadstoffausstoß, mehr Benzinverbrauch, mehr Dieselverbrauch. Oder ist da irgendwo was falsch an meiner Idee? Man reduziert ja nicht die Schadstoffe, sondern man erhöht sie mit der Maßnahme. Mein Vorschlag heißt aber, die Schadstoffe bleiben konstant, sie werden nicht erhöht und dennoch wird rein messtechnisch das Ergebnis hervorragend sein. Also, wenn ihr einen Berater braucht, ruft einfach an. Ich habe noch mehr solche Ideen gegen Schwachsinn und Idiotie. Vielleicht hat der eine oder andere ja schon mal was gehört oder die andere von Endless OS. Endless OS wird jetzt in einer neuen Version, in der Version 3.4, mit einem neuen Update-Mechanismus ausgeliefert. Diese Linux-Distribution ist eigentlich gedacht so als Einfach-Distribution für Leute mit einer schmalbandigen Anbindung an das Internet, so wie es bei mir der Fall ist. Und da wird dann nicht mehr alles Mögliche abgedatet, sondern da habe ich sehr, sehr viel Einfluss darauf. Diese Endless OS, naja, das ist ein vollwertiges Linux, was allerdings relativ klein ist, auch im Download, was wiederum aber aufgepeppt werden kann mit allem das, was Linux eben so ausmacht, wenn man denn will. Und diese Endless OS Version, die da jetzt kommt, die soll automatisch oder man soll ihr einfach sagen können, wie und wann und wo, was man downloaden will, damit ressourcenschonend, also downloadschonend oder bandbreitenschonend diese Downloads gemacht werden und Updates gemacht werden können. Diese Aktualisierungen, die also zum Teil sehr wichtig und notwendig sind. So, man kann sogar eine konkrete Uhrzeit einstellen, wann Endless OS die Aktualisierungen laden sollen und Updates durchführen soll und so weiter. Desktop, das ist ein GNOME-Umgebung, die allerdings von den Endless OS-Entwicklern angepasst worden ist und in der Bedienung noch ein bisschen einfacher ist als das normale GNOME. Und auch hier muss man sagen, für Leute, die umsteigen wollen, die einfach mal reinriechen wollen oder sagen wollen, ich mag kein Windows mehr oder was auch immer, ist das sicherlich eine sehr sinnvolle Sache, da mal reinzuriechen. Es ist übrigens LibreOffice dabei, in der Version 6.0.4.2. Und man kann also im Grunde genommen sofort damit losarbeiten, wenn man das installiert hat. Als Browser wird Chromium 66 mitgeliefert. Also auch da ist man dann weg von Firefox, denn Chromium ist nun deutlich effizienter in Bezug auf Speicher. Einschränkungen, ich bin ja auch vor einigen Monaten umgestiegen, habe ich so noch keinen festgestellt. Als Linux-Kernel wird 4.15 verwendet. Gut, ich weiß, mittlerweile gibt es was Neues, aber es geht ja immer weiter. Und das ist aber vollkommen ausreichend, auch von der Sicherheit her überhaupt kein Problem. Damit kann man gut und sauber und sicher arbeiten. Endless OS 3.4 kann man als 1,75 GB großes ISO-Image laden. Es steht für 64-Bit-Systeme zur Verfügung. Und wo bekommt es her? Einfach unter Endless OS, als ein Wort geschrieben, also endless.com/download. Da können Sie es runterladen, da können Sie es installieren, da können Sie es testweise versuchen, ob Sie damit zurechtkommen, ob Ihnen das gefällt oder ob Ihnen das nicht gefällt. Etwas anderes, auch aus dem Bereich der Vergangenheit sehr viel Richtung gegeben hat, Atari. Atari als Konsolenhersteller ist ja wohl bekannt. Die haben jetzt den Vorverkauf begonnen für eine Retro-Spiele-Konsole, VCS genannt. Für etwa 300 US-Dollar kann man sie ab Juli kaufen. Ja, kaufen kann man sie eigentlich jetzt schon. Und ab Juli, damit ist der Juli im nächsten Jahr, also 2019 gemeint, da soll sie dann ausgeliefert werden. Dann kann man also damit rumdatteln. Die Vorbestellungen, natürlich sind sie jetzt auch schon möglich. Also man sollte da mal gucken nach Atari VCS, eine Spielekonsole. Die sieht so ein bisschen aus wie die ursprünglichen damaligen Atari-Konsolen, die man hatte. Also man nimmt hier ganz bewusst diese Retro-Gehäuse, um so ein bisschen auf diese alte Welle aufzuspringen, die immer wieder aufflackert. Vorgestellt worden ist sie auf der Games Developer Konferenz 2018. Die war ja in San Francisco. Und wer noch so eine alte Atari VCS 2600 hat, so ungefähr sieht das Ding aus. Aber innen drin befindet sich ein Radeon R7 GPU und eine AMD Bristol Ridge A10 als CPU. Dann hat das Teil 32 GB eMMC Flash-Speicher, kann man natürlich per USB 3.0 erweitern, hat 4 GB RAM und WLAN 2,4 und 5 GHz drin. Ethernet-Controller ist natürlich drin, man kann also auch ein Kabel reinstopfen. Und Joystick und Tastaturen und Mäuse und sowas, die werden entweder wie üblich per USB oder auch per Bluetooth mit dem Teil verbunden. Die alten Atari-Spiele, die sollen gleich mitgeliefert werden, die sind da gleich drin. Und das ganze Ding wird angetrieben von einem Linux, schon wieder Linux, deswegen kam ich eigentlich da drauf, mit dem Kernel 4.10. Und etwa 100 der alten Spiele sind vorinstalliert. Sollte man wissen. Man kann sich also da wirklich austoben. Die Bedienung übrigens soll auch per Sprache möglich werden. Man hat 4 Mikrofone eingebaut und hat auch das Betriebssystem angepasst, sodass man eben einen Großteil der Sachen per Sprache steuern kann. Natürlich sind auch Livestreams und Anbindung an Twitch und so weiter vorhanden. Das ist, glaube ich, heute gar nicht mehr anders möglich oder denkbar. Zusätzlich zu diesen alten Atari-Spielen will Atari VCS auch neue Spiele entwickeln. Da muss man dann sehen, wie die ankommen, wie die sind oder wie auch immer das passieren soll. Wenn man aber auch noch die alten Atari-Joysticks, diese groben Klötze da oder sowas, haben will, gehört eigentlich zum alten Feeling irgendwo dazu, dann kann man die Konsole im Bundle kaufen für auch etwa 300 US-Dollar. Das heißt also, der Preis, da sind die alten Joysticks gleich mit drin. Vielleicht ein interessantes Teil für jemanden, der Spaß an diesen alten Spielen hat, an solchen Retro-Konsolen, ohne auf moderne Technik verzichten zu wollen. Vielleicht ist das ein guter Weg, die alten Zeiten zumindest mal kurzzeitig wieder aufleben zu lassen, abends irgendwo zwischendurch, wenn man Spaß hat oder wenn man an die alten Zeiten zurückdenken will. Tja, eigentlich wollte ich schon im Urlaub sein, aber es gab ja einige Verzögerungen. Unter anderem hat auch diese DSGVO, diese neue wunderbare Datenschutzgrundverordnung, zugeschlagen. Da gab es, naja, so ein paar rechtliche dumme Sachen. Dann war es absolut notwendig, das Forum mit so einem Brett vorm Kopf zu versehen, wo eben dann drauf stand, dass man vielleicht meint der eine oder andere, ich nehme das nicht ernst, wenn er wirklich auf die Idee kommt, ich würde eine solche Datenschutzgrundverordnung nicht ernst nehmen, hat er recht. Deswegen auch dieses Brett vorm Kopf. Und da dieses Forum ja nun nicht direkt verbunden ist mit der Homepage von CC2TV, man muss sich dann einloggen, wenn man da aus dem Forum wieder raus ist. Und da muss man Kekse haben, das sieht einmal die Forensoftware so vor. Und um vernünftig arbeiten zu können, muss die Forensoftware wissen, wer ist denn das, was hat er sich schon angesehen, wo ist der im Moment und so weiter. Aber diese Kekse, die werden beim Verlassen wieder gelöscht und deswegen muss, wenn man wieder rein will, man sich wieder anmelden und sagen, ja, ich habe nichts gegen Kekse, zumindest in dieser einen Geschichte nicht. Da die Homepage aber wirklich woanders läuft und auch keinerlei Kekse verwendet, tjo, geht es nicht anders. Es ist, wie es ist. Wem es nicht gefällt, der möge bitte direkt an die EU schreiben oder an die Bundeskanzlerin. Da werden diese Beschwerden sicherlich sehr, sehr ernst genommen. Wenn wir jetzt mal von dieser neuen Datenschutzgrundverordnung ausgehen, die ja sicherlich auch positive Seiten hat, obwohl man hier versäumt hat, kleine Vereine und Privatleute besonders zu behandeln, da sind aber einige Dinge dabei, die irgendwo ein bisschen merkwürdig sind. Zum Beispiel, wenn ich mir überlege, dass da einige tote Links im Internet sind, einige hundert, vielleicht einige tausend. Wer Spaß hat, kann mal bei NO Park hineinsehen, NO Park wie der Park. Und der hat eine Sammlung von um die 300 geschlossene Internetseiten, Blogs und Ähnlichem aufgelistet, weil die Betreiber dieser Seiten nicht wissen, was sie machen sollen oder Angst haben. Oder man sollte sich bei zdf.de mal einfach da reinknoten und je nachdem, auf welchen Beitrag man dann klickt, bekommt man eine wunderschöne Tafel angezeigt, da steht auf grauem Feld, ein Klick für den Datenschutz. Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Drittanbietern nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server, Facebook, Google, Instagram, Twitter, etc., das heißt so viel wie und so weiter beim deutschen Sender, übertragen. Über den Datenschutz dieser Anbieter können Sie sich auf den jeweiligen Seiten informieren. Um ihre künftigen, Entschuldigung, ich muss lachen. Das heißt also, ich gehe zum ZDF und die sagen mir, du musst jetzt hier klicken und dann kannst du dich dort, wo wir dich hin verlinken, wo wir die Daten von dir übertragen, die wir haben, dann kannst du dich da über den Datenschutz informieren. Also blöd, dreist, dumm, frech oder wie auch immer. Um ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir ihre Zustimmung in einer ZDF-Cookie. Diese Zustimmung können Sie in den Einstellungen unter Mein ZDF jederzeit widerrufen. Näheres dazu erfahren Sie in unseren Datenschutzerklärungen. Also, ich muss auf einer Seite, die mit Zwangsgeldern finanziert worden ist und wo keiner gewollt hat, dass sie im Internet irgendwelche Dinge verbreitet, wenn ich dann die bereits bezahlten Sachen da aufrufen will, dann stelle ich fest, naja, die haben ja gar nicht so viel eigene, sondern die verlinken dann auf die asozialen Medien und da muss ich dann vorher zustimmen, dass diese Datenschutzbestimmung der gelinkten Seiten, dass ich mir die da ansehe, die heben also die Füße hoch, sagen, wir haben für nichts Verantwortung, du musst hier klicken und dann sind wir die Verantwortung los. Dreist und frech, muss ich sagen, für zwangsgeldfinanzierte Unternehmen. Aber kommen wir zurück. Es gibt ja auch noch andere blödsinnige Sachen. Zum Beispiel ist ruchbar geworden, dass die Beleuchtung, die Lampen von Yeelight, YEELIGHT, ja, dass sie nicht mehr funktionieren. Warum? Ja, weil das Unternehmen nach der neuen DSGVO die Dienste nicht mehr anbieten kann. Und wenn man die Applikation aufruft, bekommt man das einfach mitgeteilt und gut ist es. Das heißt, ohne das Internet kann ich diese Lampen nicht mehr schalten und Internet macht der Hersteller nicht mehr mit, weil, wie viele andere US-Dienste auch, Deutschland und EU, andere Länder natürlich auch, ausgesperrt werden wegen dieser neuen Datenschutzgrundverordnung. Man muss sich das überlegen. Ich meine, die Idiotie an sich ist ja, und das habe ich ja auch schon gesagt, als ich Quasselbüchsen und nachgeschaltete Geräte vorgestellt haben oder Kameras, dass dieser Kram erstmal irgendwo nach China oder in die USA geht und von dort kommen dann die Kommandos zurück. So, und jetzt sagen die, also wir wollen diese Datenschutzgrundverordnung nicht, du kannst deine Lampe in deinem Klo nicht mehr einschalten. Entweder du kackst im Dunkeln oder du holst dir eine neue Lampe. Sag mal, ist es denn alles noch normal? Ist die Welt noch normal oder wie? Warum muss ich denn tatsächlich diese Daten, ob ich irgendwas ein- oder ausschalte, nur über den großen Teich machen oder über die große Landmasse in die andere Richtung herum? Warum geht das nicht irgendwo direkt, nicht hier direkt von uns, von meiner Fritzbox zum Beispiel aus, kann ich die direkt erschalten? Es ist pervers. Es ist wirklich pervers. Und jetzt bekommen wir mal aufgezeigt, wie pervers diese ganze Sache ist. Ja, muss man natürlich noch so ein paar Sachen machen. Samsung Kühlschränke zum Beispiel, da gibt es einige, die erst, wenn man die Zustimmung zu den neuen Privatsphäre-Richtlinien abgekleckt hat, wieder ihren Dienst aufnehmen. Die reagieren nicht, die laufen nicht mehr, wenn man nicht den neuen Datenschutz-Privatsphäre-Richtlinien zustimmt. Sag mal, blöder geht's wohl eigentlich nicht mehr. Ich würde mir doch nie und nimmer nicht so einen Samsung-Kühlschrank hinstellen, wenn die jetzt schon damit anfangen, entweder du stimmst den Datenschutzbedingungen zu oder deine Wurst wird schlecht, dann kann man das Ding doch wirklich nur noch auf Müll werfen, oder nicht? Ich meine, und bei Facebook, was ich da gesehen habe, was sie da mir geschrieben haben, ich habe ja da so ein, muss fast sagen, Fake-Account. Die wollen von mir, dass ich Gesichtserkennung zustimme. Ja, die haben doch wohl einen an der Waffe. Zum Glück habe ich auf meinen Dattelfons überhaupt keine asozialen Netzwerke oder Bankzugriffe oder sonst was, sondern wenn überhaupt, dann gehe ich von meinem Rechner rein, wo ich eine Firewall habe, wo ich einiges dazwischen habe. Aber dass sie verlangen von mir, dass ich zustimme, und das sollen sämtliche EU-Benutzer eigentlich betreffen, dass sie Gesichtserkennung machen, das ist ja nun der Dreistigkeit-Krone, die man da versucht, sich selbst aufzusetzen. Mittlerweile geht man wohl davon aus, dass die deutsche Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung nicht so richtig ist, wie man sich das gedacht hat. Vielleicht hat man vorher auch nicht gedacht. In der Politik geht man, oder gehe ich davon aus, wird sowieso nicht allzu viel gedacht. Wenn man an Hamburg denkt und die Luftreinheit, die dort jetzt angestrebt wird. Aber kommen wir hier zurück. Es soll also wohl bald eine Nachbesserung geben, ein Zusatzgesetz zu dieser europäischen Datenschutzgrundverordnung, um so bestimmte Sachen da auszuschließen. Denn man hat also hier in Deutschland überhaupt keine Ausnahmen für Handwerker oder Privatleute oder Freiberufler oder sowas gemacht. Die Österreicher haben da weitergedacht. Bei denen gibt es das. Bei denen ist das ein bisschen differenzierter. Da werden die Verstöße erst dann, wenn sie systematisch sind, bestraft. Bei uns in Deutschland wird da überhaupt nicht drüber gesprochen. Man sagt nur ganz so, ernst wird das nicht genommen und so böse sind wir ja auch nicht. Und dass wir jedem auch im Privatmann mit 20 Millionen Strafe drohen, naja, so heiß wird das alles nicht gegessen. Naja, gut, aber man muss eben überlegen, diese Abgeordneten, diese paar, die wir da haben, diese sind ja nur 630, die da Mordsgeld abschleppen und die meiste Zeit nicht da sind, wenn ich das so sehe, die haben eben da jetzt gesagt, na gut, wir haben erkannt, wir müssen da was tun und jetzt denkt man darüber nach, inwieweit man mit einem Nachbesserungsgesetz die negativen Folgen für die kleinen Geschäftsleute und Privatleute vielleicht etwas abmildern kann. Es gibt auch Regierungen, die vorher denken und dann handeln. Aber Das sind ja Wunschträume, da müssen wir nicht darüber sprechen. Und die informationelle Selbstbestimmung, ob die mit dem neuen Datenschutzgesetz, mit der neuen Datenschutzgrundverordnung in irgendeiner Art und Weise gestärkt wird, das weiß ich nicht. Denn Rechte hat bei uns immer nur der Staat und niemals der Einzelne. Polizei ist ja auch nur für den Staat da und nicht für den Bürger. Und Privatsphäre, wer kontrolliert denn meine Daten? Wo ist denn der Staat? Wo ist denn das, was hinter der Datenschutzgrundverordnung steht? Gehen die jetzt hin und kontrollieren, ob irgendjemand meine Daten irgendwo sammelt, irgendwo weiterverarbeitet, irgendwo weiterverkauft, irgendwo an asoziale Staaten, wollte ich gerade sagen, aber ich meine eigentlich die Vereinigten Staaten. Mann, ich habe ja manchmal Kurzschlüsse im Kopf von Amerika. Die versuchen mit einer Großgrundbesitzermentalität bei uns in Europa rein zu regieren mit einem Statthalter. Nee, der heißt ja Botschafter in Deutschland. Benimmt sich aber wie irgendein Statthalter, der da mitbestimmen will und macht und muss und sonst was. Da gehen unsere Daten hin. Und wenn ich mit dem Flieger irgendwo durch die Gegend fliege, selbst wenn ich nicht in die hochgelobten USA fliege, dann kriegen die mitgeteilt, ob ich Schokolade haben will und was ich zu essen haben will und wie meine Kreditkartendaten sind. Da kontrolliert aber keiner. Da schützt aber keiner. Und mit solchen, die weltweite Grundordnung, freiheitliche Grundordnung zerstören wollenden Staaten, zumindest die Regierung, die Bürger sind ja nicht schuld. Da macht man solche Abkommen und hinterher wird man dann, es hat keinen Sinn, ich würde mich ja eifern bis irgendwohin. Wir werden diesen Datenschutz, den wir da jetzt haben, wenn wir ihn nicht selbst immer und immer und immer wieder in Anspruch nehmen, und das ist das, wozu ich rate, dieses neue Datenschutzgesetz wirklich zu nutzen, als Einzelner. Jedes Unternehmen, bitte nicht die Kleinen, nicht den Bäcker, nicht den Milchmann, ach, den gibt's ja gar nicht mehr, oder sonst jemanden, damit auf den Keks gehen, aber jedes größere Unternehmen, immer die Daten fordern. Was hast du für Daten? Daten löschen lassen. Stell dir mal vor, wir würden in Deutschland nur 10 Millionen Leute haben, die ihre Daten bei großen Unternehmen abfragen und anschließend löschen haben. Das Recht auf Vergessen ausnutzen. Dann sieht die Welt ein bisschen anders aus. Dann bekommen wir noch weniger Werbe-E-Mails als jetzt nach Inkrafttreten dieser Datenschutzgrundverordnung. Und das wäre etwas Positives. Das wäre etwas Schönes. Ich brauche keine Werbung von Furz und Feuerstein über den letzten Mist, sondern ich will einfach nur meine Ruhe haben. Und wenn ich etwas haben will, dann suche ich selbst im Internet. Und da will ich nicht, dass das getrackt wird und gespeichert wird und mir anschließend Werbung geschickt wird, nur weil ich mir angeguckt habe, ob es irgendwelche Socken gibt, die, was weiß ich was, bei Schweißfüßen helfen und den Schweiß nach außen lassen, aber von außen kein Wasser rein, damit ich wie Jesus über das Wasser gehen kann, sonst was. Das will ich nicht. Aber ich will wissen, wer hat was, was will er dafür haben, wo gibt es Tests dafür, wer hat Erfahrung damit. Nur umgekehrt, ich möchte nicht anschließend zugeschissen werden mit irgendwelcher Werbung. Nur, das wäre ja ein Traum. Ein solches Gesetz? Nein, man macht ein Gesetz ratsch, wie der Rasenmäher, glatt drüber, über alle. Egal, ob du Milliarden Umsätze machst oder ob du nur ein kleiner Blogger bist. Egal, du wirst genauso mit Strafe bedroht. Gerechtigkeit ist was Feines, ja? Denken Sie mal 40 Jahre zurück. Na gut, können nicht alle, okay. Nicht, weil Sie denken können, sondern weil Sie vielleicht da noch gar nicht gelebt haben. Aber ich kann es zumindest. Am 8. Juni 1978 kam von Intel der 8086 an das Licht der Öffentlichkeit. Es war ein 16-Bit-Prozessor und das war ganz erstaunlich. Die ersten Rechner liefen mit 4,77 MHz. Später kamen dann die Prozessoren, die gingen mit Taktfrequenzen bis zu 10 MHz auf den Markt oder in die Geräte hinein. Es konnten bis zu 1 Megabyte Arbeitsspeicher adressiert werden. Das war eine Menge für die damalige Zeit. Und jetzt, 40 Jahre später, will man genau 40 Jahre später in Taipeh auf der Computex einen, naja, vom Namen her Nachfolger vorstellen. Einen 8086K, allerdings ist das ein Core i7. Man benutzt also da nur so als Erinnerung dieser 8086er-Geschichte. Es ist ein 6-Kern-Prozessor, der mit bis zu 5 GHz Taktfrequenz arbeiten soll oder 5,1 sogar. Man kann ihn auch übertakten, er ist freigeschaltet dazu. Also ich hätte ihn mit 4,77 GHz laufen lassen. Aber nein, die machen es mit 5,1 GHz. Also, ein neuer Prozessor kommt mit einem Namen, der an die Anfänge der 16-Bit-Technologie erinnern soll. Und gleichzeitig verlässt man damit auch dann die 8086er-Technologie und Architektur und geht neue Wege. Schauen Sie mal, was Intel dann machen wird am 8. Heute ist der 4. Naja, in 4 Tagen geht's los. Vielleicht trifft es ja sogar irgendeinen Journalisten diese Information, der dann mal ein Auge da drauf wirft. Aber wahrscheinlich geht das wieder unter in vielen, vielen anderen Sachen, die viel bunter sind, viel unwichtiger sind, viel sinnloser sind. Ein weiterer Fall von unqualifizierter Panikmache, wo man nur erreichen will, dass Leute sich aufregen, das lesen und irgendwo hinklicken, wo dann die Verursacher damit Geld verdienen. Und zwar geht es um die angebliche Verletzung von Privatsphären, dass Alexa heimlich Gespräche aufnimmt, diese heimlichen Aufzeichnungen dann heimlich verschickt und so weiter, dass man quasi diese Alexa-Geräte als Spione bezeichnet. Und so weiter. Also, was ist passiert? Also, das sind in den USA bei einer Familie, die haben sich unterhalten. Die haben eine Tochter, die heißt wohl Alexandra. Und die haben im Nebenraum gesprochen und hatten ihre Quasselbüchsen nicht ausgeschaltet. Das ist ja deren Problem dann. So, und da hat also diese Quasselbüchse Alexa herausgehört, als sie über ihre Tochter gesprochen haben. Und hat irgendwie gemeint, sie sei gemeint. Und dann hat sie die Gespräche, das, was dann kommt, hat sie getan, was sie sollte, nämlich hat versucht, das zu verstehen. Und hat natürlich nicht verstanden, weil keine Kommandos da drin war. Und dann hat sie gefragt, ob sie denn das jetzt weiterleiten, verschicken soll. Und dieses Gespräch. Und daraufhin haben die Leute, die diese Frage wiederum nicht gehört haben, weil sie im Nebenraum waren, vielleicht war das Ding auch auf leise gestellt oder sowas, dass es eben nicht sehr laut gesprochen hat, haben dann wohl gesagt, right. Und das hat Alexa verstanden als Bestätigung, das jetzt wegzuschicken. Und dann hat sie im Telefonbuch geguckt, was diese Leute Alexa gegeben haben vorher. Und hat jemanden herausgesucht, von dem sie gemeint hat, diese sogenannte kleine Intelligenz, der ist gemeint, und hat gesagt, soll ich es dem schicken? Und da kam wieder eine Bestätigung, die nicht als Bestätigung gedacht oder gemeint war, sondern die Leute haben sich eben einfach unterhalten. Und dann hat eben diese Alexa-Büchse das an einen Arbeitskollegen geschickt, und da war nichts Böses, nichts Schlimmes drin, überhaupt nicht. Der war nur überrascht, hat angerufen, hat gesagt, hier, hör mal, was denn das, warum habt ihr mir denn das da geschickt? Also es war Vorfälle oder Ereignisse oder zufällige Zustände, die dazu geführt haben. Das passiert eben bei eins von, was weiß ich, wie viel zigtausend oder Millionen Mal kann es eben sein. Hätten die ihre Büchse ausgeschaltet, wäre das nicht passiert, aufs Leise geschaltet. Das hätten die einen Bestätigungston eingeschaltet, der standardmäßig eingeschaltet ist, hätten sie gehört, dass das Ding immer wieder sagt, piep, piep oder pup oder wie auch immer. Es gibt also eine ganze Menge. Hätten Sie nicht Amazon Ihr Telefonbuch gegeben, hätte der keine Telefonnummer raussuchen können, um irgendwas zu machen oder anzurufen. Also hier irgendwo davon zu sprechen, dass heimlich etwas aufgenommen wird oder Spion im Haus habe ich sogar gelesen. Wie idiotisch ist denn so etwas? Wenn ich früher mein Telefon verkehrt aufgelegt habe, das hat es früher gegeben, nicht nur im Einzelfall, und das Telefon ein bisschen schief auf die Gabel gelegt habe oder so, dann hat der andere eben auch weiter mithören können. Dann habe ich auch keinen Spion im Haus gehabt. Dann hat das Telefon auch nicht bewusst oder bösartig mitgehört, sondern das war eben so. Und das ist eben eine andere Technologie. Wer nicht damit umgehen kann oder sorglos damit umgeht, der muss eben damit leben, dass es so ist, wie es ist. Diese Teile erkennen also irgendetwas. Sie müssen ja lokal, nicht über den Teich, immer lauschen, ob sie angesprochen werden. Und wenn sie angesprochen werden, versuchen sie herauszufiltern, was will denn nun dieser Mensch von mir? So, und da versucht man eben irgendwas zu verstehen, irgendwas zu erkennen mit der Software, die dahinter steht, und dann passiert sowas. Also bitte macht nicht so ein Buhai da drum, macht nicht so ein Geschrei da drum. Wenn ihr nicht in der Lage seid, mit dem Zeug umzugehen, ab in die Tonne oder zu mir. Ich spiele ganz gern damit. Aber ich weiß, dass solche Teile mithören könnten. Und ich erlebe es jeden Tag, wenn an meinem Arbeitsplatz so ein Ding steht, weil ich es benutze zum Rechnen, zu irgendetwas wirklich produktiv zu arbeiten, dass sich das ab und zu mal meldet. Und dann macht das Böhm, wenn es merkt, ich wollte gar nichts von ihm. Oder es fragt nach oder fragt zurück. Jeder Mensch macht das auch. Wir wollen künstliche Intelligenz haben, und dann benimmt sich künstliche Intelligenz so ein bisschen so wie kleine Intelligenz, und dann passt es uns auch wieder nicht. Wir müssen damit lernen, umzugehen. Denn wenn ich sehe, wo überall Sprachsteuerung ist und reinkommt, in Navigationssystem, in der neuen Atari-Konsole, in allen möglichen Sachen, wir müssen damit leben. Wir müssen wissen, da sind Maschinen, die hören zu und versuchen, uns zu dienen in irgendeiner Art. Also müssen wir uns so auch so benehmen. Wenn wir ein Haustier haben, ist es nicht genauso? Wenn der irgendetwas versteht, ein Hund zum Beispiel, was gar nicht für ihn gemeint war oder so, dann kommt der ja auch an. Spioniert der uns auch aus? Oder wenn wir einkaufen waren und kommen zurück und kleine Kinder hören irgendwas von Schokoschmiercreme, ich will diesen Namen da gar nicht nennen, oder sonst was, kommen die auch an? Spionieren die auch? Lass das doch einfach mal auf eine normale Größenordnung. Und ich bitte alle, nicht auf diesen Schwachsinn reinzufallen, denn diese viele Online-Medien, da kann man eigentlich alle über einen Kamm scheren, schreiben, da bauscht man nur etwas auf, um Geld zu verdienen. In irgendeiner Art. Erstmal der, der es aufbauscht und schreibt, dann der, der es online stellt, und dann die, die die Werbung schalten zu diesen Geschichten da. Es ist Schwachsinn. Diese Geräte spionieren nicht bewusst und gezielt aus. Es sei denn, da wären die Schlapphüte dahinter. Aber Amazon gibt unseren Schlapphüten keinen Zugriff darauf. Das sollte man wissen. So, ich habe dir gesagt, es wird kurz und knackig. Es ist ja schon so die erste quasi Sommer-Sondersendung. Und wenn Urlaub ist, ist Urlaub. Aber ich will ein bisschen was erzählen über das, was Sie im Sommer erwartet, wenn Sie etwas erwarten. Also, ich werde in der Sommerzeit, wenn ich nicht da bin, einige Sachen online stellen. Das sollte möglichst automatisch gehen. Wenn nicht, muss man dann die Software nochmal treten, aber das wird gelingen. Dass alle 2 Wochen eine CC2-TV-Folge läuft, die wesentlich kürzer ist als eine normale. Und diese Folge, da werde ich die Geschichte des Computerclub erzählen. Von Anfang an, also an dem Anfang, wo es mich gab, also nicht von der Geburt an, und wie ich angefangen habe, womit ich angefangen habe, wie mir die Idee zu einer Computersendung kam, kam ja eigentlich gar nicht von mir, sondern von meiner Frau, wie ich das erste Gespräch mit John Pütz geführt habe, wie der mir dann den Ulrich Rode geschickt hat, wie dann der Ulrich Rode den Kontakt zu Wolfgang Back gemacht hat, wie wir dann die erste Sendung gemeinsam gemacht haben, die keine Sau interessiert hat, wie wir dann auf die Idee kamen, etwas anderes zu machen. So mit ein paar Ausschnitten im Hintergrund, was damals war und was läuft. Also wie es wirklich war und entstanden ist, weil diese Fragen immer wieder kommen. 6 dieser Mini-Sendungen werden in der Sommerpause laufen. So, Audios wird es keine neuen geben. Keine neuen, naja, so ein Hilfsaudio möchte ich mal sagen. Denn damit der Rhythmus nicht gestört wird bei einigen, könnte sein, dass sie nicht mehr im Takt kommen, wird der Ton dieser Sommersondersendungen um eine Woche versetzt später, also zum Audiotermin, nochmal als Audiocast eingestellt. Wer also kein Fernsehen gucken will, der kann sich dann den Ton eine Woche später anhören und dann eine Woche später die nächste Fernsehsendung, wie auch immer. Es wird also durchgängig etwas kommen. Ich glaube, durchaus interessant, denn die Nachfragen, die sind ja, manchmal kommen jede Woche 20 Nachfragen. Wie war das eigentlich? Kann der nicht die alten Sendungen wiederholen? Erzähl doch mal, wie hat es angefangen und so. Immer und immer wieder kommt so etwas in diese Richtung. Und ich habe gedacht, machen wir eben einfach mal. Erzähl mal, wie es eigentlich gewesen ist, wie es angefangen hat. Mal sehen, ob ich auch erzähle, wie es endete, aber es ist ja nicht zu Ende, es läuft ja weiter. Gut, es gab Versuche, die Sache zu beenden, aber sie sind ja nun mal dummerweise ins Leere gelaufen. Ich bin da. Vielleicht mache ich dann Anfang nächsten Jahres mal eine Sendung über das unrühmliche Ende bestimmter Aktivitäten, aber nicht jetzt in der Sommersondersendungspause. Da will ich einfach nur schöne Sachen, Erinnerungen und so weiter bringen. Auch mal darüber sprechen, was vorher war. Das vorher gab es Alpha 5, die Computerspielshow beim Bayerischen Rundfunk von mir. Dann gab es Flipflop, dann gab es Kaleidoskop, dann gab es, was weiß ich, wie hieß der ganze Kram alles, Computerzeit und Spielstadt und so ein Kram. Ich muss mal sehen, wie weit und wie tief ich da reingehen kann. Auf jeden Fall, es soll unterhaltsam werden, es soll locker geplaudert werden, es soll nicht hart werden im Sommer, wenn es heiß ist, muss man ja auch nicht die Köpfe noch heiß denken müssen, sondern es könnte ja sein, dass einfach nur dahin plätschert. So, jetzt machen wir heute Schluss, denn ich habe noch einiges zu tun, bevor ich wirklich losfahren kann. Eigentlich wollte ich ja schon unterwegs sein. Eine Sache noch zu den Spendern. Sobald ich unterwegs bin, geht nichts mehr. Die Sendung, die also jetzt am Montag, vergangenen Montag und heute die Filetstücke online sind, da sind ja noch Spender drin. Und die nächsten Spender, die kommen nicht in eine Sommersondersendung. Ich bitte dann um Geduld. In der ersten Sendung nach der Sommerpause, also nach diesen 6 Sommersondersendungen, die ist fertig. Ich muss mal sehen, ob wir vielleicht da irgendwo noch eine Tafel oder sowas hinten dranhängen mit den Spendern, damit sie nicht zu lange warten müssen. Auf jeden Fall genannt werdet ihr alle, die ihr genannt werden wollt, wenn das ausdrücklich dabei steht. Es wird keiner vergessen. Nein, wir sind absolut angewiesen auf diese Spenden. Und ganz anders als das früher bei WDR war und auch später, es gibt nichts kostenlos von der Industrie. Alles, was ich zeige, vorstelle, auseinandernehme, kaputt mache, lobe, beschimpfe, all das ist von Spenden bezahlt worden. Da kann ich meine ehrliche Meinung sagen. Und nicht diese Hurra-Geschrei von all denen, die irgendwas kostenlos bekommen und vielleicht oben noch ein paar Euro da drauf. Das ist nicht mein Ding, das will ich nicht, das ist unehrlich, dann braucht mir keiner mehr zu vertrauen. Ich sage das, was ich für richtig halte. Und wenn es falsch war, kann ich es hinterher immer noch sagen. Und deswegen bitte hört nicht auf mit den Spenden, auch wenn es manchmal nur eine kleinere Spende ist, aber alles hilft, alles ist notwendig. Diese Sendungen sind nur spendenfinanziert. Und ich bedanke mich für alle die, die bisher gespendet haben, auch die, die nicht genannt werden wollten. Und würde mich freuen, wenn ich über den Sommer nicht pleite gehe und die Miete weiterzahlen kann, weil ich kann das Studio in der Zeit nicht ausräumen. Vielen Dank für alle, die zugehört haben. Vielen Dank für alle, die im Shop was gekauft haben. Vielleicht, ich brauche Ideen, muss mit dem Thomas Ritter nochmal sprechen. Es ist gar nicht so einfach, irgendetwas zu finden, was interessant ist. Ich weiß, wer schon 10 T-Shirts hat, braucht kein 11. Ich weiß, wer schon 3 Bittis hat, braucht keinen 5. Alles klar, aber vielleicht gibt es ja jemanden, dem man was schenken kann oder so. Wir müssen sehen. Also, wir müssen das Ding irgendwie weiter laufen lassen. Und ich bin sicher, es sind genügend da, die damit helfen werden. Jetzt verabschiede ich mich. Ich bin weg, ab in der Sommerpause. werde dort natürlich weiterarbeiten und ich hoffe, dass wir uns nach der Sommerpause Anfang September mit der Reservesendung, die schon fertig ist, und Mitte September dann wiedersehen. Ach ja, eins dieser Themen da, das wird sein, dass man im Internet für 8,70 Euro etwas kaufen kann, wenn man das in Deutschland in Betrieb nimmt, dass man da ganz schnell und ernsthaft in den Knast kommt. Also, ich habe mir was ausgedacht. Ihr sollt ja alle wieder zuschauen, wenn ich wieder zurück bin. So, nochmal Tschüss, vielen Dank, schönen Sommer, schönen Urlaub, alles Gute, bleibt gesund, fahrt in den Urlaub, fahrt nicht so weit weg wie ich, kommt gesund zurück und vertragt euch mit den anderen. Macht es nicht so wie dieser Obertrampel und sein Statthalter hier in Deutschland, sondern helft mit, dass die Menschen sich weiterhin verstehen und dass wir in Ruhe und im Frieden weiterleben können. Das ist mein größter Wunsch. Bis dann und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.